Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herr Professor Haririan, schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie zu Besuch sind bei uns im Hörgangstudio.
Sie waren als Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Parodontologie intensiv in die Organisation der Europerio 11 eingebunden. Jetzt werden sich vielleicht manche Hörer fragen, was ist die Europerio?
Die Europerio ist der größte zahnmedizinische Kongress in Parodontologie und Implantologie weltweit mittlerweile geworden, mit mehr als 10.000 Teilnehmerinnen.
Und Sie waren da, wie gesagt, intensiv eingebunden, urlaubsreif?
Schon ein bisschen. Ich muss sagen, es war eine der intensivsten Wochen in meiner beruflichen Karriere, muss ich schon fast sagen, mit teilweise nur 4 Stunden Schlaf. Aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
Es ist ja nicht alltäglich, also Wien ist eine Kongressstadt, ja, aber dass ein Weltkongress in dieser Dimension hier bei uns stattfindet, ist nicht ganz alltäglich. Wie waren so die Reaktionen? Was hat den Besuchern, den Gästen, den Experten an Wien als Austragungsort gefallen?
Also Wien war ja schon einmal Host der Europerio, da war sie noch nicht so groß, wie sie heute ist. Und Wien ist immer eine Reise wert. Also es liegt sehr gut zentral in Europa. Es ist ja die Europerio, der Kongress aller europäischen Fachgesellschaften für Parodontologie. Und das war auch ein Kriterium, warum Wien auch ausgesucht wurde. Die Erreichbarkeit, die Infrastruktur, das Freizeit- und Kulturangebot, das ja auch immer dazugehört, die Hotels und vor allem auch das Kongresszentrum, weil nicht viele europäische Städte können Kongresse in dieser Dimension ausrichten, weil eben, wie schon erwähnt, mehrere tausend Menschen da Platz finden müssen.
Damit man sich die Herausforderungen ein bisschen vorstellen kann, was waren die großen organisatorischen Probleme und was hat gut geklappt, was hat vielleicht weniger gut geklappt?
Also zum Glück wurden wir unterstützt von Mondial, die Organisation, die für die Kongressorganisation ja sehr erfahren ist, die schon mehrere Europerios von der kongressorganisatorischen Seite her betreut hat. Ich bin ja mehr fürs wissenschaftliche Programm mit involviert gewesen, beziehungsweise dann auch in der Rolle der Sigmund Freud Privatuniversität der Zahnklinik, die da auch sehr präsent war dieses Mal. Herausforderung ist sicher schon die Anzahl der Teilnehmerinnen, dass man eben entsprechend die Räume befüllen kann. Man muss sich vorstellen, im größten Saal in der Messe Wien, so wie es jetzt bestuhlt war, hatten 5.000 Teilnehmerinnen Platz. Und wenn wir jetzt insgesamt doch an die 10.000 Teilnehmerinnen haben, muss auch Raum, Overflow Areas und so weiter, muss an viele Dinge denken. Logistische Dinge wie die Verpflegung, wie setzt man die Pausen an, dass nicht alle gleichzeitig dann in die Ausstellungshalle strömen. Das waren schon sehr große Herausforderungen. Auch was das Socializing betrifft, also hinsichtlich jetzt Kongressparty, war es auch nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo, also jetzt nicht für 10.000, aber zumindest 2.000 Personen plus, muss man auch einmal eine Location finden, wo man das ausrichten kann. Wir haben uns da letztendlich dann für den Cobenzl entschieden.
Welche Bedeutung hat es, eine Veranstaltung wie die Europerio als Gastgeber in Wien zu veranstalten, als Gesellschaft für Parodontologie?
Also es hat uns natürlich enorm in den Fokus gestellt. Also die Österreichische Gesellschaft für Parodontologie war enorm präsent. Ja, das war ja große Ehre, dass wir dieses Event da hosten durften. Es ist ja mittlerweile so, dass nicht mehr die einzelnen Fachgesellschaften jetzt als Kongressorganisationskomitee ausgesucht werden, sondern da gibt es immer wieder eigens zusammengestellte Komitees aus verschiedenen Ländern und dann wird erst der Ort ausgesucht. Wien ist ja eigentlich nur eingesprungen für München. Es war ja pandemiebedingt die Europäer um ein Jahr verschoben. München war da zu unserem Glück schon voll. Dadurch konnte jetzt Wien Austragungsort sein. In 3 Jahren wird es dann München sein. Für die ÖGP ist es wichtig, da die Parodontologie in Österreich uns ein großes Anliegen ist und wir versuchen, die Parodontologie und das Bewusstsein für Parodontologie zu heben. Und so ein Kongress direkt vor der Haustür hebt noch einmal das Bewusstsein. Und man sieht ja auch anhand der Teilnehmerinnenzahlen, wie wichtig diese Fachrichtung ist.
Ich habe mal einen Kollegen, also einen Humanmediziner gefragt, der auch einen Kongress in Wien, in der Hofburg, glaube ich, organisiert hat. Was sind die Highlights? Hat er schon mit den Augen gerollt. Das fragen mich die Journalisten immer. Ja, weil es eben sehr interessant ist. Ne? Und gerade bei Ihnen eben gab es ja auch wirklich viel zu sehen. Waren die Live-Operationen vielleicht das Spannendste?
Also das war sicher etwas, was es in dieser Form noch nie gegeben hat auf einer Europerio. Und da muss ich mich auch noch einmal ganz beim Dr. Mannschiebel bedanken, dem Klinikleiter der Zahnklinik der SFU Wien, der das wahnsinnig unterstützt hat, dass wir unsere OPs an der Zahnklinik da am Freudplatz 3 zur Verfügung stellen konnten und so unkompliziert und problemlos dann letztlich alles gelaufen ist. Die Herausforderung war sicher, 3 Live-OPs zu organisieren, noch dazu mit Chirurginnen und Chirurgen aus dem Ausland, die dann ihre Patientinnen mitgenommen haben. Das war schon einmal das eine. Und was auch neu war, ist, nachdem die Zahnklinik der SFU in solch unmittelbarer Nähe ist, der Messe Wien, war es erstmals möglich, dass die Chirurginnen und der Chirurg dann unmittelbar nach der Live-OP mit einem Golfwagen hinübergeführt worden sind und dann 10 Minuten nach der OP wirklich am Podium diskutieren konnten. Und auch das hat super funktioniert, hatte einen tollen Effekt. Sie wurden dann mitgefilmt, wie sie aus der Zahnklinik rausgehen und sozusagen in die Halle dann einfahren.
Das kann ich mir vorstellen. Die Europerio ist stark parodontologisch geprägt. Welchen Stellenwert hatte in diesem Jahr die Implantologie?
Die Implantologie ist mit der Parodontologie verwoben. Es wird irgendwie oft so als getrenntes Fachgebiet dargestellt. Es ist auch vielleicht historisch gewachsen, aber es geht eigentlich keine Implantologie ohne Parodontologie, die ganze Weichgewebschirurgie. Das hat man auch bei diesem Kongress wieder gesehen. Auch bei der Live-OP wurde ein Implantat gesetzt und gleichzeitig ein Weichgewebsmanagement durchgeführt an den Nachbarzähnen. Man hat es auch gesehen an der Industrie, auch die Firmen, die Implantate vertreiben, waren sehr präsent und auch viele Sessions hatten das Thema Implantologie im Programm. Also das, ich kann es jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Kongresses.
Ein großes Thema in der Medizin und auch in der Zahnmedizin ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Zusammenhänge zwischen den Fächern und zwischen den Spezialisten. Welche Rolle haben Systemerkrankungen wie Diabetes mellitus, Herzkrankheiten diverse oder auch Alzheimer in dem Programm gehabt? Wird das hineingespielt?
Ja, es gab auch einige Vorträge und auch Posterpräsentationen, die das wieder hervorgestrichen haben, die Interdisziplinarität, wie schon angesprochen, Diabetes und Parodontitis in Wechselbeziehung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das, wo es am meisten Evidenz gibt. Auch Gender-Aspekte haben eine Rolle gespielt und es gab dann auch eine patientenzentrierte Session, die auch, war auch schon lange vorbereitet, auch von meiner lieben Kollegin, der Frau Dr. Bruckmann, mit auch sehr viel Vorbereitung, wo auch noch einmal so diese personalisierte Zahnmedizin hervorgehoben wurde.
Ein weiteres viel diskutiertes Thema ist das orale Mikrobiom. Wo steht da die aktuelle Forschung zurzeit?
Also die Techniken verfeinern sich immer mehr. Früher hat man einzelne Bakterienproben aus Taschen entnommen. Das ist jetzt nach den aktuellen Leitlinien ja gar nicht mehr empfohlen, weil es einfach zu unspezifisch ist. Durch Microbiomics, Proteomics und immer verbesserter Technologie versteht man immer besser die Zusammensetzung des oralen Mikrobioms und separiert es nicht so vom Gastrointestinaltrakt. Da gibt es auch ganz spannende Forschungsgebiete, auch mit entzündlichen Darmerkrankungen in Beziehung mit Parodontitis zum Beispiel.
Ja, was mich natürlich interessiert, gibt es neue Erkenntnisse, gibt es Trends im Bereich der Prävention, also Dinge, die man eben auch als Patient sozusagen beeinflussen kann, in Hinsicht auf Ernährung oder vielleicht auch auf das Geschlecht. Gibt es da Unterschiede?
Also was die Ernährung betrifft, so hat man immer neuere Erkenntnisse. Also es war ja schon bekannt für andere Erkrankungen, wie wichtig jetzt zahngesunde Ernährung ist hinsichtlich Karies, ja, oder Kariesprävention, dass man nicht so viel Zucker oder raffinierte Zucker zu sich nehmen soll. Aber in letzter Zeit kommen immer mehr Studien auf, die zeigen, dass Zucker auch die Entzündung hinauftreibt. Und es ist jetzt etwas komplex, aber man kann es herunterbrechen: zuckerarm, ballaststoffreich, evolutionär, mikronährstoffreich. Das fördert ein gesundes orales Milieu. Und da sollte man viel mehr den Fokus legen als immer so antibakteriell und alles anti. Also es geht schon in Richtung Förderung der Symbiose, ja, und in diese Richtung geht auch die Forschung.
Wir hüpfen jetzt ein bisschen durchs Programm, aber es ist einfach so viel Interessantes dort gebracht worden. Künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin war ebenfalls ein Thema. Wie relevant ist das im Praxisalltag oder ist das etwas, was wir gar nicht mitbekommen als Patienten?
Also künstliche Intelligenz wird zum Teil schon verwendet. Die Zahnmedizin steht da in den Startlöchern. Jetzt geht es vor allem in Richtung zum Beispiel Röntgendiagnostik. Ja, da kann man ja durch künstliche Intelligenz eigentlich schon präzisere Diagnostik machen als jetzt mit dem menschlichen Auge. Wir hatten von der ÖGP, der DGPARO und der SSP, also im Dachverband, einen Gesellschaftsabend. Das war auch einmalig in dieser Art und Weise im Palais Ferstl am Donnerstag, wo immer die Fachgesellschaften Zeit haben, einen eigenen Abend zu gestalten. Und da hatten wir als Keynote-Speaker Sascha Lobo dabei und er hat einen Dreiviertelstunden-Vortrag über künstliche Intelligenz gehalten. Und wie Sie es angesprochen haben, wo geht es da in der Zahnmedizin hin? Mit teilweise beängstigenden Dingen. Man sieht, wie abkömmlich der Mensch eigentlich schon bald sein wird, aber teilweise auch tollen Dingen. Ja, also wenn man das gut und gezielt einsetzt, sehe ich das jetzt nicht als Ersatz für uns, sondern als tolles Feature, dass man die Medizin, also die Zahnmedizin, noch präziser macht und die Patientinnen noch besser versorgen kann und auch in Richtung Frühdiagnostik ist das ein enormer Benefit. Und wir werden das in den nächsten Jahren unglaublich, er hat das an einem Beispiel gezeigt, wie ein Roboter vor einem Jahr einen Menschen nachmachen konnte und heute. Ja, also wie smooth die Bewegungen sind, und wir werden sehen in der Zahnmedizin, wenn Sie mich jetzt dann in 10 Jahren wieder fragen werden, wo wir dann schon sein werden.
Trauen Sie sich da eine Vorhersage machen, ein Beispiel zu bringen, was da am Horizont ist?
Also es wird ja zum Teil schon gelebt, auch jetzt in der Implantologie, in der Planung von Implantaten, in der Setzung von Implantaten. Da hat sich gab es schon enorme Änderungen, ja, in Behandlungsprotokollen. Und ich denke mir, vor allem integriert in die Diagnostik, ja, da wird es nicht mehr lange dauern. Ja. Ich denke mir, ich bin noch aufgewachsen, musste, und so lange ist es noch nicht her, dass ich studiert habe, ja, wir haben noch die Röntgenbilder entwickelt, ja, und dann hat man gewartet, hoffentlich ist das Bild was geworden, wenn das aus dem Entwickler da rausgekommen ist nach ein paar Minuten, da lacht man ja jetzt drüber, ja, wenn man es in einer Sekunde am Schirm hat. Und so, ich denke mir, in diese Richtung wird es schnell Fortschritte geben. Mhm.
Warum sind wir zwei überhaupt zusammengekommen hier? Warum ist das überhaupt wichtig, das Thema? In Österreich sind laut Schätzungen rund 1 Million Menschen parodontal erkrankt. Was müsste hier passieren, um die Versorgung, die Aufklärung nachhaltig zu verbessern?
Also die Prävalenz der Parodontitis wissen wir ja nicht genau in Österreich. Es gibt ja nach wie vor keine einzige Prävalenzstudie, aber die Zahlen dürften schon stimmen, wenn wir uns an der deutschen Mundgesundheitsstudie an den letzten deutschen Mundgesundheitsstudien orientieren.
Also das ist runtergebrochen?
Ja, es ist eine Schätzung. Ja, wenn man ungefähr bevölkerungsrepräsentativ sich das anschaut, ähnliches Muster wie in Deutschland, werden wir schon hinkommen. Und es ist ja auch immer erstaunlich, wie viele Patientinnen, wie spät sie erfahren, dass sie Parodontitis haben. Und der Knackpunkt ist in der Früherkennung. Und das geht ganz einfach mit der parodontalen Grunduntersuchung, die jeder Patient, jede Patientin bekommen sollte. Auch das hat sich wundersamerweise noch immer nicht durchgesetzt. Also, dass das exotisch ist, bei jemandem da in knapp einer Minute das Parodontium da durchzusondieren, kann ich nicht beantworten, warum es nicht gemacht wird. Und das sollte bei jeder gemacht werden, sobald alle bleibenden Zähne durchgebrochen sind. Es gibt schon Jugendliche, 17-, 18-Jährige mit einer schweren Parodontitis, und mit steigendem Alter steigt auch die Prävalenz. Auch dadurch steigen die Zahlen in Österreich mit unserer überalterten Gesellschaft. Also es gibt genug zu tun, und um das Ganze zu beherrschen, die Vorstufe der Parodontitis ist die Gingivitis, und wenn man die abfängt, dann hat man gewonnen. Ja, im Moment sind wir noch immer etwas spät dran, also vielleicht bin ich da ein bisschen gebiased, weil zu mir halt sehr oft die schweren Fälle kommen an die Abteilung für Parodontologie der SFU Wien. Und das ist einmal das eine. Das zweite ist vielleicht, es ist auch immer wieder ein Rätsel, warum die Parodontologie immer wieder kämpfen muss, um sichtbar zu werden. Also ich habe das Privileg, der einzige Professor für Parodontologie in Österreich zu sein. Warum gibt es nicht an den anderen Unis eigenständige Abteilungen? Warum muss das immer irgendwo dran sein und zusammen sein? Also da sollte man vielleicht auch einmal nachdenken, dass man dem internationalen Trend oder so, wie es üblich ist, ja, das eigene Fachgebiet auch sichtbar zu machen. Ja, das ist nicht etwas, was einfach irgendwo mitgeht, sondern das ist so vielschichtig. Wir haben schon gesprochen in der Interdisziplinarität als Schnittstelle zur Humanmedizin. Da haben wir noch einiges zu tun in Österreich. Aber wie gesagt, dieses Frühscreening, das ist der Schlüssel. Und es gehört eine richtige Parodontitis-Therapie gemacht. Und die ist keine Mundhygiene.
Genau, Mundhygiene ist etwas, was auch bei mir, das ist einfach ein fixer Bestandteil des Jahresablaufs für die Gesundheitsuntersuchung. Aber wie Sie gesagt haben, die Parodontologie eben nicht.
Ja, es ist, wenn jemand Parodontitis bereits hat, sprich Zahnfleischtaschen, und es wird nur Mundhygiene, Mundhygiene, Mundhygiene gemacht, ich nenne es dann immer Mundhygiene bis zum Ausfallen, das hat dann keinen Wert mehr. Also es muss dann ein Parostatus erhoben werden, es müssen die Taschen unter Lokalanästhesie ausgereinigt werden, und es geht ja recht schnell und einfach, nur man muss halt eine entsprechende Diagnostik stellen und dann die richtige Therapie, und man kommt in sehr vielen Fällen mit der konservativen Parodontitis-Therapie gut durch.
Da schwingt eben dein Wunsch mit. An wen richtet sich der?
Der Wunsch ist an alle Kolleginnen und Kollegen, das Thema ernst zu nehmen, wirklich die parodontale Grunduntersuchung, in welcher Praxisform man auch immer tätig ist, wirklich zu integrieren und dann im Team leitlinienbasierte Parodontitis-Therapie anzubieten. Es gibt ja in der Parodontologie, haben wir den Vorteil, so gute Leitlinien, das ist wie ein Kochrezept, das man abarbeiten kann. Und das funktioniert gut und schnell.
Dann anschließend, was sind so Ihre persönlichen Wünsche, wie man das Fach weiterentwickeln kann? Ist ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie entstanden. Wäre das auch ein Wunsch von Ihnen, ein Fachzahnarzt für Parodontologie?
Auf jeden Fall wäre das ein Wunsch von mir, weil die Zahnmedizin wird immer spezialisierter. Und wenn das jetzt, was die Endodontie betrifft, was die Parodontologie, auch in der oralen Chirurgie, es ist so unterschiedlich in ganz Europa. Es gibt auch nicht in allen Ländern einen Fachzahnarzt für Parodontologie. Es wäre sicher wünschenswert. Damit man sowas aber auch wirklich fördern kann, braucht es genaue Kriterien und postgraduelle Weiterbildungsprogramme, die es in dieser ausgeprägten Form auch noch nicht so flächendeckend gibt. Ja, ich kann mir gerne einen Fachzahnarzt wünschen, nur was muss derjenige oder diejenige oder Fachzahnärztin erfüllen? Und wenn es dann heißt, ich brauche ein dreijähriges postgraduelles Masterstudium, Fulltime, dann können wir hier derzeit noch niemanden ausbilden. Das heißt, hier muss mal angesetzt werden, dass die Unis, und da schließe ich mich auch ein, es vielleicht dann doch mal schaffen, ein EFP-akkreditiertes Programm auf die Beine zu stellen. Das ist auch mein längerfristiges Ziel, dass man dann auch sagen kann, es gibt die Möglichkeit, sich zu spezialisieren, und dann sollte diese Spezialisierung auch anerkannt werden.
Also die Europäerio 11 ist erledigt, nach der Europäerio ist vor der Europäerio. Der nächste Termin ist sozusagen in München, also vor der Haustür. Warum sollte sich das kein Kollege entgehen lassen?
Weil es qualitativ und überhaupt als Kongress selbst mit allem, was dazugehört, das Hochwertigste derzeit ist, was die parodontologische und implantologische Fortbildung bietet. Und es ist so international geworden, also wir hatten über 100 verschiedene Nationen, glaube ich, auch sogar am Kongress. Und ein Kongress so international in dieser Größenordnung und Qualität, das kann man sich nicht entgehen lassen.
Gab es eigentlich ein Erlebnis oder eine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also nachdem die Zahnklinik der SFU da die Live-OPs alle sozusagen mitgetragen hat, waren das schon sehr prägende Erlebnisse, wenn man so direkt vor der Live-OP mit dem OP-Team vor Ort ist und das alles miterlebt. Also das war mir auch nicht bewusst, was da für ein Aufwand dahinter ist. Es kam eine eigene Übertragungsfirma aus der Schweiz, die haben einen ganzen Tag aufgebaut. Unser OP glich eher einem TV-Studio als dem OP. Und was da Energie und Vorbereitung notwendig ist, dass das dann auch so klappt. Ja? Und also das hat mich schon sehr fasziniert, muss ich sagen.
Dann bedanke ich mich vielmals für Ihr Kommen.
Danke, dass ich darüber sprechen durfte. Es ist mir immer eine Freude, über Parodontologie und im Speziellen auch über Aktivitäten der EFP und ÖGP berichten zu können.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.